Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alle, die mich sehen, verlachen mich. Verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Der reiße ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Mein Gott, warum hast du viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen, sie gaffen und weiden sich an mir. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern, du meine Stärke, eil mir zur Hilfe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wort des lebendigen Gottes.
Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit. Christus war für uns gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen.
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus. Liebe Schwestern und Brüder, nehmen Sie gerne bis zur entsprechenden Stelle Platz. Es war 2 Tage vor dem Pascha und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Sie sagten aber:
Ja, nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt.
Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander:
Wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können.
Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte:
Hört auf! Warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.
Judas Iskariot, einer der 12, ging zu den Hohepriestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus:
Wo sollen wir das Paschalamm für dich vorbereiten?
Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen:
Geht in die Stadt. Dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor.
Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den 12. Während sie nun zu Tisch waren und aßen, sagte Jesus:
Aber ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir ist.
Da wurden sie traurig, und einer nach dem anderen fragte ihn:
Doch nicht etwa ich?
Er sagte zu ihnen:
Einer von euch 12, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.
Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte:
Nehmt, das ist mein Leib.
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen:
Das ist mein Blut des Bundes, das für euch und für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes.
Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen:
Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.
Da sagte Petrus zu ihm:
Auch wenn alle Anstoß nehmen, ich nicht.
Jesus sagte ihm:
Amen, ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Petrus aber beteuerte:
Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen.
Das Gleiche sagten auch alle anderen. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern:
Setzt euch hier, während ich bete.
Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst, und er sagte zu ihnen:
Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht.
Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach:
Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst.
Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus:
Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen:
Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da.
Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn sicher ab. Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte:
Rabbi.
Und er küsste ihn. Da legten sie Hand an ihn und nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihnen:
Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Aber so mussten die Schriften erfüllt werden.
Da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn. Er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Darauf führten sie Jesus zum Hohepriester. Und es versammelten sich alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber war Jesus von Weitem bis in den Hof des Hohepriesters gefolgt. Nun saß er dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts. Viele machten zwar falsche Aussagen gegen ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten:
Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschenhand gemachten Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist.
Aber auch in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus:
Willst du denn nicht sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?
Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte:
Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?
Jesus sagte:
Ich bin es. Und ihr werdet dem Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen.
Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief:
Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung?
Und sie fällten einstimmig das Urteil:
Er ist des Todes schuldig.
Und einige spuckten ihn an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen:
Zeig, dass du ein Prophet bist.
Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte:
Auch du warst mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen.
Doch er leugnete und sagte:
Ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest.
Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabei standen, noch einmal:
Der gehört zu ihnen.
Er aber leugnete wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von Neuem zu Petrus:
Du gehörst wirklich zu ihnen. Du bist doch auch ein Galiläer.
Da fing er an zu fluchen und zu schwören:
Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet.
Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Gleich in der Frühe fassten die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Er antwortete ihm:
Du sagst es.
Die Hohepriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte:
Willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen.
Jesus aber gab keine Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und verlangte, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie:
Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse?
Er merkte nämlich, dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Die Hohepriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte:
Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt?
Da schrien sie:
Kreuzige ihn!
Pilatus entgegnete:
Was hat er denn für ein Verbrechen begangen?
Sie aber schrien noch lauter:
Kreuzige ihn!
Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. Die Soldaten führten ihn ab in den Hof hinein, der Prätorium heißt, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn:
Sei gegrüßt, König der Juden.
Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift gab seine Schuld an: der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen:
Ach, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz.
Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten und sagten untereinander:
Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben.
Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammengekreuzigt wurden, beschimpften ihn. Als die 6. Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein, bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Das heißt übersetzt:
mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten:
Hört, er ruft nach Elia.
Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er:
Lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt.
Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in 2 Teile, von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er:
Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.
Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathäa, ein vornehmes Mitglied des Hohen Rats, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben sei. Als er es vom Hauptmann erfahren hatte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Joses, beobachteten, wohin er gelegt wurde.
Mit der Feier des heutigen Palmsonntags, liebe Schwestern, liebe Brüder, treten wir ein in die Karwoche, in die heilige Woche. Sie beginnt mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Die Leute, so haben wir es gehört, breiten Kleider auf dem Weg aus. Andere Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Und Jesus, er reitet auf dem Fohlen eines Esels sitzend in seine Stadt ein. Hosanna! Hosanna! Hosanna rufen sie ihm zu. Und die so rufen, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin davon zutiefst überzeugt, die haben es ernst gemeint mit Jesus. Die haben es gut mit ihm gemeint. Aber was ist dieses Hosanna wert? Wenige Tage später, am Karfreitag, rufen sie nicht mehr Hosanna, sondern kreuzige ihn, kreuzige ihn. Mit dieser Losung, mit dieser Parole, ausgegeben von wenigen, von der Menge jedoch aufgenommen, wird Jesus zum Tode verurteilt, noch ehe der Richter gesprochen hat. Mit dieser Losung, mit dieser Parole wird der Richter zur Exekution gezwungen. Menschen lassen sich von Losungen, lassen sich von Parolen betören. Sie lassen sich von Schlagworten gefangen nehmen. Sie hören gewissermaßen auf zu denken. Sie reden und tun, was die anderen reden. Und was die anderen tun. Und warum? Nur aus einem einzigen Grund. Weil es die anderen auch sagen. Weil es die anderen auch machen. Aus diesem Grund wird mitgemacht. Auch Unsinn. Auch Unrecht, auch Verbrechen. Solches Mitläufertum, liebe Schwestern und Brüder, gibt es durch alle Zeiten hindurch bis in unsere Tage hinein. Auch heute werden entsprechende Klischees kreiert. Auch heute gibt es diese Losungen, diese Parolen, die Schlagzeilen, die Schlagworte, von wenigen in die Welt gesetzt, aber von vielen gedankenlos nachgesprochen und nachgeahmt. Man sagt so, weil es andere ja auch so sagen. Und deshalb muss es ja wohl stimmen. Man tut das, weil andere es auch so tun. Dann wird das ja wohl richtig sein. Und man taucht unter in der Menge und überlässt dabei das Denken und die Verantwortung anderen. Die Wahrheit aber unterscheidet sich in der Regel von Schlagworten, mit denen man die Wahrheit totschlagen möchte. Der Palmsonntag am Beginn der Heiligen Woche ruft uns insofern erneut auf zu Wachsamkeit und zu Widerstand, sich eben nicht von Klischees und Losungen und Parolen und Schlagworten, die die Runde machen, vereinnahmen zu lassen. Weder in unserem Denken, auch nicht in unserem Lebensstil. Wir sind, liebe Schwestern und Brüder, nicht verpflichtet, mit einer Mehrheit mitzumachen. Im Gegenteil, oft erweist sich der schwerere Weg als der richtige. Als richtig und wahrhaftig zeigt sich fast immer das Unzeitgemäße, nicht ein Konformismus. Unsere Aufgaben als Christen ist es, mit Jesus zu gehen. Unser Hosanna ist nicht Losung, nicht Parole, nicht Schlagwort, sondern Bekenntnis unserer Treue zum Herrn. Was das wert ist, das muss sich im Alltag zeigen, in unserer konkreten Christusnachfolge, in unserer Liebe und Treue zu ihm und zu seiner Kirche. Unser Hosanna am heutigen Palmsonntag will insofern nicht mehr sein, nichts anderes sein als Ausdruck dieser unserer ungebrochenen Treue zu ihm. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Jesus Christus, unserem König, der sich gegenüber allen Angriffen des Bösen ohnmächtig gezeigt hat und doch Sieger bleibt, lasst uns rufen.
Wir beten für deine Kirche. Gib ihr die Kraft, sich für das Heil der Menschen einzusetzen. Schenke allen Christen Freude am Glauben und den Mut, dich zu bezeugen. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Wir beten für alle Kranken und Leidenden. Schicke ihnen Menschen, die sich ihrer annehmen. Stärke sie und mache sie gesund. Christus, höre uns. Wir bitten dich für die Menschen im Heiligen Land. Zeige ihnen und allen, die im Krieg leben, Wege zu einem gerechten und dauerhaften Frieden. Christus, höre uns. Wir bitten für die Opfer des Attentates in Moskau. Hilf, die Wunden an Leib und Seele zu heilen. Erbarme dich der Toten und tröste deren Hinterbliebene. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns.
Wir bitten für alle unsere Verstorbenen. Lass sie in deinem Reich geborgen sein. Christus, höre uns.
Denn du warst gehorsam bis zum Tod und wurdest österlich erhöht zum Herrn der Welt. Dich preisen wir jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Ihnen heute besonders die Kollekte empfehlen, die für das Heilige Land bestimmt ist. Sie haben vielleicht verfolgt, dass ich in den vergangenen Tagen dort gewesen bin und insbesondere christliche Gemeinden besucht habe, die in großer, großer Not leben und die oftmals keine Perspektive mehr sehen und überlegen, das Heilige Land zu verlassen. Wir brauchen dort den Mut der Christen, die in dieser schwierigen Situation in Palästina bleiben, die dort den christlichen Glauben leben und ihn gegenwärtig machen. Sie brauchen unsere Unterstützung, unser Gebet an erster Stelle, unsere Solidarität, auch unsere materielle Solidarität, damit sie dort in Bildung und Ausbildung investieren können, damit Menschen, die unter den Kriegsfolgen und der Unterdrückung leiden, dass sie Hilfe erfahren, gerade auch die Alten und die Behinderten, um die sich der Heiliglandverein und die Franziskaner, das dortige Kommissariat der Franziskaner, in besonderer Weise kümmern. Deshalb bitte ich Sie von Herzen um ein großherziges Opfer. Vergelt's Gott.
Thank you.
Herr, unser Gott, schenke uns Verzeihung durch das Leiden deines Sohnes. Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen. Darum versöhne uns mit dir durch das einzigartige Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott.
Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und dein Auferstehungskreis preisen wir, du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Apostel Petrus, den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.
Durch ihn und mit ihm und in ihm
ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu rufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
Und mit deinem Geist.
Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Oh.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann und ich ihn trinken muss, so geschehe dein Wille.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns im heiligen Opfermahl gestärkt. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Amen.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der Heiligen Woche laden wir Sie herzlich zu folgenden Gottesdiensten ein. Am morgigen Montag um 16.30 Uhr zur Krisamesse mit Weihe der Heiligen Öle. An Gründonnerstag um 19 Uhr zur Messe vom letzten Abendmahl, an die sich bis 23 Uhr in der Sakramentskapelle stille Anbetung anschließt. Ebenfalls zur Trauermette um 21.30 Uhr an Gründonnerstag im Binnenchor. An Karfreitag beten wir um 10 Uhr den Kreuzweg mit Kardinal Wölki und um 15 Uhr begehen wir die Feier vom Leiden und Sterben Christi. An Karsamstag laden wir Sie zur Lesehore am Klarenaltar um 9 Uhr und natürlich zur Feier der Osternacht um 21.30 Uhr ein. Am Ostersonntag findet um 10 Uhr das feierliche Pontifikalamt mit unserem Erzbischof statt, der am Ende zu Ostern den päpstlichen Segen spenden wird.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte Sie einladen, in der kommenden Woche einen geistlichen Weg zu gehen, indem wir den Herrn auf seinem Weg hinauf nach Golgatha begleiten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die notwendige Zeit und Muße finden, selbst wenn es nur einige wenige Minuten sein sollten am Tag, sich dafür die Zeit zu nehmen und die einzelnen Stationen, die einzelnen Menschen, die Begegnungen, das eine oder andere Wort, das Ihnen an diesem Tag begegnet und das Sie vielleicht beschäftigt, zu bedenken und es durch Ihren Alltag zu tragen. Ich möchte Sie ebenfalls von Herzen einladen, dass das große Versöhnungsfest, das wir an Ostern feiern, nämlich dass Gott sich mit der Schöpfung, mit der Welt, mit uns Menschen durch das Leiden, Sterben und Auferstehen seines Sohnes versöhnt hat, sodass alle Schuld und alle Sünde und die Folge der Tod aus dieser Welt beseitigt ist, dass Sie auch dieses Fest der Versöhnung in Ihrem Leben erfahren mögen. Deshalb die herzliche Einladung auch zum Empfang der sakramentalen Beichte in den kommenden Tagen hier im Dom oder in einer der vielen Kirchen hier in unserer Kölner Innenstadt. Auf das Ostern wirklich ein Fest der Freude und der Begegnung für einen jeden von uns mit dem Auferstandenen werde. Dazu wollen wir Gott jetzt um seinen Segen bitten.
Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der erschaffen hat.
So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gehet hin in Frieden.